Es ist Montag, der 16. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er da ist. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit, denn er ist interessiert an Gesellschaft, an Politik, an Kunst, Kultur und auch an Fußball. Und all diese Dinge sollen heute zusammenkommen und natürlich auch besprochen werden. Ich begrüße ganz herzlich den Bestseller-Autor und Journalisten Markus Feldenkirchen.
Und das auch noch am richtigen Ort. Hallo lieber Micky, guten Morgen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Es wird spannend in der ersten Bundesliga. Also so viel kann man schon mal sagen. Es kehrt reichlich Tradition zurück. Denn
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Der FC Schalke ist zurück. Werder Bremen ist zurück. Und möglicherweise, man mag es ja kaum glauben, könnte auch der HSV zurück in die erste Bundesliga kehren, sofern sie in der Relegation, das kennen sie ja meistens von der anderen Seite, von oben nach unten, sofern sie die Hertha aus Berlin schlagen mit einem Trainer, der für den HSV 1983 den Landesmeisterpokal gewonnen hat, Felix Magath.
Ja.
Das ist doch fantastisch, oder? Was für eine Konstellation.
Ich finde es toll. Ich habe mir genau das gewünscht und es war ja irgendwie bei beiden Spielen, sowohl am Samstag als auch am Sonntag, super spannend und erst in letzter Sekunde diese Konstellation zusammengekommen. Und ja, also du weißt ja, ich bin da hemmungslos naiver Traditionsfan und wir können ja mal erörtern, wo steckt noch mehr Tradition und wo steckt mehr Beklopptheit drin, im HSV oder bei der Hertha?
Ja, also ich glaube, mittlerweile hat sich ja so, der HSV hat sich so ein bisschen rausgekühnt und so. Also da ist jetzt schon mittlerweile wirklich ganz klar die Hertha weit vorne, was das angeht. Ich glaube, Kühne hat innerhalb der Jahre wahrscheinlich auch so rund 350 Millionen reingebraten, aber nicht innerhalb von kurzer Zeit und so wenig rausgeholt. Das ist schon beeindruckend, das muss man einfach sagen.
Das ist der helle Wahnsinn.
Aber eine Sache noch.
Ja.
Wenn jetzt aber gesetzt den Fall, bevor wir gleich jetzt in die Politik abdriften, gesetzt den Fall, die Hertha schafft es nicht und Felix Magath verlässt die Hertha, dann wäre Felix Magath doch frei für deine Gladbacher, das wäre doch
jetzt
toll.
Jetzt hör bitte auf. Also Felix Magath ist der einzig Vernünftige bei Hertha, das sehe ich schon auch, aber man muss jetzt schon auch noch die Maßstäbe so ein wenig wahren. Nach Gladbach kommt hoffentlich Lucien Favre, ich bete den ganzen Tag dafür und auch die nächste Nacht.
Ständig. Gebetet haben auch andere. Allein, es hat teilweise nichts genutzt.
Die Schlagzeile des Tages.
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. CDU punktet dank Wüst. SPD verliert an Grüne. Das berichtet die Tagesschau. Es war vor allem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, der seiner CDU im Wahlkampf den nötigen Aufwind sicherte. Die SPD hingegen muss viele Stimmverluste an das Lager der Grünen verkraften. Für die SPD ist es ein bitterer Sonntag. Sie rutscht in Nordrhein-Westfalen erstmals unter die 30%-Marke und fällt auf das schlechteste Ergebnis in der Landesgeschichte. Immerhin hat sie hier einst absolute Mehrheiten mit 50% erzielt. Ja, das ist nun schon eine ganze Weile und mindestens eine Hannelore Kraft her, aber trotzdem, es war dann doch deutlich weniger eng, als man das vorausgesagt hatte. Jetzt liegt die CDU bei rund 35%, die SPD hingegen bei rund 27% und man sah doch eigentlich beide bei 30. Und was lehrt uns jetzt NRW, Markus?
Dass das jetzt ganz klar die Herzkammer der Christdemokratie ist.
Das ist also bitter. Für mich als alten Sozialdemokraten aus Kassel-Brauxel, das ist ein bitterer Satz.
Ja, aber auch du musst der Realität ins Auge schauen. Und es ist so. Ich meine, auch Hannelore Kraft war ja weit weg von 50%. Das war zu Johannes Rau-Zeiten so. Aber ich glaube, die SPD hat sich dort einfach über Jahre wundregiert. Mhm. Sie war für alles irgendwie verantwortlich bis heute und die Zäsur war noch nicht groß genug, dass die Leute wieder einen frischen Blick auf die NRW-SPD haben könnten, zu sagen, so von wegen, okay, klar, früher waren sie auch an der ganzen Filzpolitik, die nicht nur gute Ergebnisse hatte, beteiligt, aber sie waren jetzt einfach mal authentisch lange weg von der Macht und deshalb können wir ihr jetzt einer Erneuerung mit frischen Kräften zutrauen. Ehrlich gesagt, der Spitzenkandidat Thomas Kutschaty, der kam für mich irgendwie wie ein Apparatschik der 90er Jahre oder 80er Jahre daher. Da habe ich keine Erneuerung verbunden. Das wurde mit den Grünen verbunden und ein bisschen noch mit der CDU, aber nach wie vor nicht mit der SPD. Deshalb hat mich dieses Wahlergebnis auch wirklich gar nicht überrascht, gerade wenn man die beiden Spitzenkandidaten gegenüberstellt. Herr Wüst ist jetzt nicht der charismatischste unter der Sonne,
ja,
aber im Vergleich zu seinem Kontrahenten wirkte er beinahe charismatisch.
Ja, das muss man sich erstmal vorstellen. Jetzt hat ja dieser Thomas Kutschaty, der auch für mich erst sehr spät überhaupt irgendwie aufgetaucht ist, der war ja aber immerhin auch schon mal Justizminister, ne, in Nordrhein-Westfalen unter, ja, Hannelore Kraft, also ein völlig Unbekannter war er dann auch nicht für NRWler. Der hatte ja nun geworben mit Olaf Scholz auf Plakaten und hat sich sehr, sehr an Olaf Scholz gekettet. Dummerweise stolpert Scholz gerade und rutscht auch so langsam schon die Bobbahn runter. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen das Problem gewesen. Wann hat man angefangen, die Plakate zu kleben und was entwickelte sich seitdem rund um Scholz?
Ja, also ich glaube, es war so ein bisschen peinlich, kam mir das vor. Also Scholz ist jetzt auch nicht derjenige, der bei der Bundestagswahl 50% geholt hat. Es waren knapp 26. Insofern, ja, ist er da jetzt auch nicht der Messias, an dem man sich einfach nur an die Fersen heften muss und dann profitiert man davon. Wenn man es dann noch so plump und schlecht macht, also einem Nicht-Messias auch noch schlecht hinterherlaufen, das kommt irgendwie anbiedernd rüber. Er war dann irgendwie wie der Scholz-Klon. Also das war einfach kein überzeugender Auftritt und 27% waren begeistert davon.
Und 18% wiederum sind begeistert von den Grünen. Ist es etwas, was wir einzig und allein der Landespolitik zusprechen? Oder ist es womöglich tatsächlich auch der Umstand, dass gerade die führenden Grünen, sprich Robert Habeck, Annalena Baerbock, jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sich so besonders profiliert haben und sich besonders durchsetzungsstark gezeigt haben?
Ja, ich glaube, das ist eine Mischung. Also die haben, anders als die SPD, in Nordrhein-Westfalen tatsächlich etwas verändert. Dort waren die Grünen, ehrlich gesagt, eine ziemlich unbedarft peinliche Partei in der Vergangenheit. Zumindest manche Figuren kamen so rüber. Und die neue Spitzenkandidatin dort machte einen sehr frischen, überzeugenden Eindruck. Und ich glaube, die Partei hat schon auch von ihr als der Spitzenkandidatin dort profitiert. Und dann ist natürlich der zweite Faktor. Also da gab es wirklich den berühmten Rückenwind aus der Bundespolitik. Ich meine, das ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen komisch, wie unsere Profession oder beziehungsweise Journalistinnen und Journalisten, also die Grünen da und ihr Spitzenpersonal hochjubeln. Aber es liegt natürlich daran, die haben vieles richtig gemacht, finden den richtigen Ton, sind in den entscheidenden Ministerien und machen dort nicht alles falsch. Und da hat sicherlich auch der ein oder andere in NRW gedacht, wen wählen wir jetzt auch, die Grünen? Mhm. Habeck, Baerbock machen das in Berlin doch ganz gut, dann wählen wir halt hier in NRW auch die.
Naja, und nach der Wahl in Schleswig-Holstein und jetzt in NRW mit diesem deutlichen Sieg. Sehen wir den Sauerländer Merz jetzt bereits testhalber barfuß über den Möhnesee laufen oder was passiert da gerade?
Also ich würde ja behaupten, beide Erfolge für die CDU in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen haben mit Friedrich Merz herzlich wenig zu tun. Das ist der... Das tut mir leid. Ich weiß, das klingt jetzt wie Majestätsbeleidigung, aber es ist so. Also Merz hat schon das Verdienst, dass er irgendwie die völlig derangierte Partei ein bisschen stabilisiert, auch einen gewissen Stolz zurückgegeben hat. Also das geht mit ihm nach Hause, aber... In Schleswig-Holstein war es Daniel Günther, dem die Leute mochten und auch eine Führungsstärke zugetraut haben. Und Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, obwohl er noch nicht so lange Ministerpräsident ist, hat er erst vor 8 Monaten von Armin Laschet übernommen.
Ja. Bei ihm, von wem?
Von Armin. Okay, das war eine Testfrage. Armin Laschet hieß der.
Okay.
Das war der, der letztes Jahr so grandios gegen Markus Söder gewonnen hat.
Richtig.
Richtig. Vor dem hat er vor 8 Monaten übernommen und zumindest im Vergleich zu Thomas Kutschaty kam er auch souveräner und, glaube ich, führungsstärker rüber. Ich darf vielleicht an dieser Stelle kurz gestehen, Hendrik Wüst hat unter anderem mir mal einen Rücktritt zu verdanken.
Ach was?
Ja,
er war so wie Rente Rüttgers oder Oder ist das auf deinem Mist gewachsen?
Unter anderem, also es gab einen anonymen Brief an das Spiegel Hauptstadtbüro, adressiert an meinen Kollegen René Pfister und mich, ohne Absender. Das war im Jahr 2010. Jürgen Rüttgers war gerade Ministerpräsident und Hendrik Wüst, der Landesgeneralsekretär. Und da waren Unterlagen drin, die ganz klar zeigten, dass rund um Parteiveranstaltungen wie Parteitage man den damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers, wenn man denn genug zahlte, ein entsprechendes...
6.000. Wusstest du eigentlich, dass man übrigens Jürgen Rüttgers super imitieren kann, wenn man Ralf Möller einfach ein bisschen höher pitcht oder Inge Meisel
runter? Nein, das wusste ich nicht.
6.600 Euro oder so, ne? Schon mal schön. Kinderschat-Inder.
Es war ein Spottpreis, genau. Man konnte dort einfach nur einen Stand buchen oder einen Superstand buchen oder man konnte den Stand Land buchen. Und so war zumindest das Angebot, angeblich kam es dann in der Praxis nie dazu, unter anderem, weil wir das dann aufgeschrieben haben. Aber dann wurde halt quasi auch gesagt, dann kommt der Ministerpräsident auch vorbei. Und da konnte man sich quasi das Ohr als Sponsor dieser Parteiveranstaltung, das Ohr des Ministerpräsidenten erkaufen. Ich war damals kurz davor, eine investigative Karriere einzuschlagen, aber es kam einfach kein zweiter Brief dieser Art mehr. Wir haben ständig gewartet, wann kommt denn nochmal sowas Heißes, aber kam nicht. Aber das war toll damals, ja. Und damals dachten eigentlich alle, Hendrik Wüst ist vorbei. Und als er gestern als Wahlsieger da aus der ganzen Sache hervorging, da musste ich nochmal kurz daran denken.
Das ist doch auch ganz tröstlich für Tobias Hans beispielsweise, oder?
Oh Gott. Ne, ich glaube, der Weg zurück wird schwieriger.
Die unbequeme Meinung.
Endlich darf ich mal Radio Neandertal zitieren. NATO ringt in Debatte zu Norderweiterung um Geschlossenheit. Und die unbequeme Meinung ist natürlich, dass die Türkei das alles gar nicht so toll findet. Russland drängt Finnland und Schweden mit seiner Kriegspolitik in die Arme der NATO. Doch nicht alle Verbündeten heißen die Nordländer herzlich willkommen. Die Türkei knüpft ihr Ja zu einem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens an Bedingungen und bedroht damit die Geschlossenheit des Bündnisses im Auftreten gegenüber Russland. Ja, die 30 Außenminister der Bündnisstaaten, haben sich getroffen und da ist es so, dass die Türkei am Wochenende Unterstützung im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien verlangt hat. Und jetzt ist es halt eben mit dem NATO-Beitritt der Schweden und Finnlands dann vielleicht doch nicht so, wie sagt der Bayer, Akkemate Wiesen, wie man das zwischenzeitlich dachte, denn Erdogan ist nicht so völlig begeistert davon, unter anderem deshalb, weil er sagte, dass skandinavische Länder Gasthäuser für Terrororganisationen sein. Wo nimmt er das denn jetzt her?
Ich weiß es nicht. Also es ist der völlige Wahnsinn. Ich hatte es aber die ganze Zeit, war ich mir sicher, da kommt noch was. Also als der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, also dass der Antrag aus Finnland, dass alle 30 seien dafür. Ich hatte Erdogan die ganze Zeit im Verdacht, dass er das ja nicht einfach so durchwinken kann und dass der das zumindest zu irgendeinem Trick für sich selber noch irgendeine Verbesserung rauszuholen nutzt. Und genau das geschieht jetzt gerade.
Ja, ich wollte gerade sagen, Erdogan ist doch jetzt unser Freund. Also Baerbock saß da auch letztens noch mit Çavuşoğlu und sagte, ganz starker Partner, und jetzt plötzlich das.
Naja, ich glaube, dass Erdogan sich tatsächlich irgendwie die eigene Bedeutung auflädt, indem er sich in so einer Art Mittlerrolle sieht. Also diese Farce von Verhandlungen, die es zwischen Russland und der Ukraine gibt, fanden ja zum Teil auch auf türkischem Boden statt und angeblich unter türkischer Vermittlung. Es war natürlich alles so schlecht, dass es ja auch überhaupt nicht den Spur eines positiven Ergebnisses aus diesen Verhandlungen bisher gibt. Ja. Aber also ich glaube, er sieht sich da, um diese Rolle des Mittlers, zumindest des selbstempfundenen Mittlers, weiter zu haben, denkt er jetzt, glaube ich, also ich musste auch Putin signalisieren, dass ich in diesem Bündnis, was Putin so fürchtet und so hasst, weiter das Störfeuer bin. Und das steckt, glaube ich, auch hinter dieser Skepsis, die er anmeldet, bezüglich eines finnischen Beitritts, der übrigens, wenn es denn dazu käme, wirklich historisch wäre, weil die Finnen hatten aus gutem Grund für sich all die Jahrzehnte gesagt, nein, letztlich aus Angst vor Russland gesagt, wir fahren besser, wenn wir nicht in die NATO gehen. Das ist so ein bisschen so das, was bei uns ja auch Teile der Gesellschaft, wir fahren besser, wenn wir Putin nicht ganz so viel provozieren.
Ja, ja.
So, und das Ende dieser Entwicklung wirklich über Jahrzehnte sieht man an Finnland jetzt. Jetzt stehen sie doch da und auch die ganze Bevölkerung, die, wo es immer nur laut Umfragen 20% oder so für eine NATO-Mitgliedschaft gab, selbst nach der Annexion der Krim 2014 waren die Umfragewerte so, jetzt sind es angeblich 3/4 der finnischen Bevölkerung, die sich das wünschen.
Naja, und jetzt hast du halt eben Putin als so eine Art schwarzes Loch, das irgendwie alles reinzusaugen droht. Und angesichts dessen sagt man, naja, mit einer 1300 Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit Russland ist vielleicht doch keine schlechte Idee. Die schwedischen Sozialdemokraten haben sich ja ebenfalls für den NATO-Beitritt ausgesprochen. Und das Amüsante an der ganzen Geschichte ist ja auch, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, speziell sagen wir aus der Perspektive von Menschen wie Gregor Gysi und Co., dann hieß es ja mal, die NATO provoziert Russland und das, was jetzt passiert, ist eigentlich fast nur folgerichtig. Und nun muss man die Geschichte vielleicht auch mal umschreiben, auch aus russischer Sicht. Vielleicht wird es irgendwann in Russland heißen, na, das war der Moment, als Putin die NATO provoziert hat und die plötzlich so groß wurde. Also er hat den entscheidenden taktischen Fehler gemacht und hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich wollte. Denn die NATO wird immer größer. Momentan fehlen ja bald wirklich nur noch Lego und Phantasialand. Dann sind sie ja bald alle drin. Also das finde ich ja schon bemerkenswert. Und klar, Putin hat natürlich schon wieder gedroht, hat ja auch mit Finnland telefoniert, ja, und hat gesagt, Leute,
das war ernste Konsequenzen.
Ja. Naja. Aber klar, ne? Also.
Aber ich meine, das, was du hier gerade skizziert hast, das wäre natürlich die Zeitenwende. Also wenn in Russland wirklich mehrheitlich so gedacht würde, dann wären Konjunktiv wir wirklich,
zwei.
Ja, dann wären wir wirklich, auch was den dauerhaften Weltfrieden angeht, um einige Schritte weiter. Ich fürchte nur, dass diese doch gar nicht so ungeschickte oder beziehungsweise so dumm dreist, dass sie wieder erfolgreich ist, russische Staatspropaganda, es noch einige Monate dauern wird, bis sich diese Sichtweise dort auch durchgesetzt hat.
Das hat mich überrascht.
Beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht, denn der ESC war ja nun am Samstagabend und die Süddeutsche bzw. Juliane Liebert überschreibt das Ganze mit Danke Europa, denn der Sieger des Abends war ja das Kalush Orchestra aus der Ukraine. Ja. Sie haben den 66. Eurovision Song Contest gewonnen und das war natürlich eine herrlich unpolitische Veranstaltung, wie wir alle festgestellt haben.
Es ging nur um Musik.
Es ging nur um Musik. Die Überraschungen waren wirklich vergleichsweise gering. Die Ukraine hat gewonnen und natürlich großer Respekt an Malik Harris, also 6 Punkte für Deutschland, letzter Platz. Wer sich das freiwillig antut, mich erinnert das immer ein bisschen an Silas aus dem Da Vinci Code, also dieser Mönch, der sich selbst geißelt und das antut. Hätten sie mal Electric Callboy geschickt, die Band aus Castrop-Rauxel, teilweise aus Castrop-Rauxel, weniger hätten die mit Sicherheit auch nicht geholt, ne? Ich will es nur gesagt haben.
Also ich will kurz, bevor wir da in die Details nochmal gehen vom Eurovision Song Contest, muss ich auch das Geständnis machen, ich fand das Lied, also den deutschen Beitrag, wirklich gut. Mir hat das gefallen.
Ach, du
übrigens
warst das.
Genauso wie der isländische Beitrag, der hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja.
Beide kamen wirklich überdurchschnittlich schlecht an, das muss man sagen. Und damit bin ich auch so ein bisschen, bewege ich mich, das will ich nur mal vorwegschicken, außerhalb des europäischen Musik-Mainstreams. Aber den Mut, überhaupt für Deutschland dort ins Rennen zu gehen, selbst mit einem passablen Lied, ja, den kann ich nur unterstreichen. Das ist mutig. Also ich stünde da nicht zur Verfügung.
Nee, ich würde mir das auch ersparen. Ich bin zu vielem fähig, das weiß jeder, aber das ist bis auf Weiteres jetzt auch erstmal nicht geplant. Sehr schön in diesem wirklich sehr lesenswerten Text ist unter anderem aber auch der kleine Vermerk bezüglich des Kommentators Peter Urban, der legendäre Peter Urban. Peter Urban bemühte sich, aber hatte es nicht leicht. Das italienische Duo beispielsweise, zwei wunderschöne junge Männer, die sehr italienisch sangen und sich dabei mit den Augen verzerrten. Der ARD-Kommentator versuchte also die starken Gefühle, die das in ihm auslöste, so zu beschreiben. Es knisterte zwischen ihnen vor Intensität und Spannung, fast wie zwischen großem und kleinem Bruder. Wirklich? Was bitte? Also wie stellt sich der IT-Kommentator denn das durchschnittliche Verhältnis zwischen großem und kleinem Bruder vor? Also ich habe einen großen Bruder. Knisternd war es da höchstens, wenn er versucht hat, mich mit offenen Stromkabeln zu foltern. Also naja, aber das nur am Rande. Meine Idee war ja, denn das Finale ist ja nun im nächsten Jahr dann in Kiew. Das wäre doch eigentlich unsere Chance, Olaf Scholz doch noch nach Kiew zu kriegen. Er muss einfach den deutschen Beitrag singen. Das machen wir jetzt. Wir entscheiden das im Kollektiv. Die Frage ist halt nur, wie heißt der Song dann.
Ja, und ist er dann noch Kanzler? Ist ja auch die Frage.
Ah, ja.
Oder kann er wirklich als freiberuflicher Sänger dann dorthin kommen?
Don't talk, just kiss oder so.
Ja.
Also die Süddeutsche will ja schon über die NRW-Wahl quasi die Vertrauensfrage gestellt wissen. Ist es schon soweit?
Nein, überhaupt gar nicht. Also Olaf Scholz denkt, da lege ich meine Hand für ins Feuer, nicht im Traum daran, dass irgendwas mit seiner Kanzlerschaft bisher schiefgelaufen sein könnte. Ich glaube, er würde sagen, nein, das ist genau der Plan. Ich hatte jede einzelne Sache, vielleicht außer dem Krieg, so skizziert und deshalb läuft es einfach vortrefflich und es gibt ein paar Journalisten und Bürger, die merken es einfach nicht so schnell wie ich und meine Berater, aber die werden es früher oder später merken und alles ist in Ordnung. Also es mag bei uns Journalisten irgendwie den einen oder anderen geben, der jetzt schon von Kanzlerdämmerung redet, aber ich glaube, bei Scholz selber dämmert es da gar nicht.
Gucken mal, wer da spricht.
Dann bleiben wir doch noch kurz beim Bundeskanzler, denn heute Abend stellt RTL um 22.15 Uhr die Frage, kann der Kanzler Krise, Waffenlieferungen, gestiegene Sprit- und Energiepreise und eine beschworene Zeitenwende, die Bundesregierung befindet sich im Krisenmodus, Olaf Scholz stellt sich im RTL direkt spezial, kann der Kanzler Krise den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und gibt Auskunft über die Themen, die die Menschen in diesen Zeiten bewegen. Speziell den letzten Satz finde ich mutig.
Welchen?
Dass er Auskunft gibt. Ne? Also,
das ist ja auch die völlig falsche Frage.
Das ist ein Pressetext von RTL, ja?
Ja.
Und da stellen mir mehrere Fragen falsch gestellt, wenn man so das Wirken von Olaf Scholz zuletzt verfolgt hat. Die Frage ist ja, also vielleicht kriegt er ja auch Geld für griffige Antworten, so Bares für Rares oder um bei RTL zu bleiben, 5 gegen Lauch. Aber was erwartest du denn von dieser Sendung? Also, was glaubst du, was da passieren wird?
Meine Erwartungen sind relativ gering,
ja.
Aber jetzt, wo du mich so neugierig drauf machst, lasse ich mich drauf ein. Also ich glaube auch, das ist tatsächlich die falsche Frage, beziehungsweise wird man sie in dieser Sendung nicht ergründen. Das wird die Zeit zeigen irgendwie, ob diese irgendwie sehr, sehr schlangenförmige, einerseits besonnene, andererseits aber auch unklare Position, die er zum Krieg gegen die Ukraine eingenommen hat, ob das genial ist, ob sich das als richtig erweist oder Deutschland da letztlich doch zu gehemmt, zu spät reagiert hat und damit auf der falschen Seite der Geschichte stand. Die spannende Frage, wenn er da jetzt wieder von der Kollegin heute Abend einen Abend lang oder eine Stunde lang befragt wird, ist, kann er kommunizieren? Weil das konnte er bislang nicht, zumindest nicht in einer Form, die ich für angemessen halte, gerade in einer solchen Krisensituation. Das fängt schon darauf an, dass auf berechtigte Fragen klarere Antworten gegeben müssen. Und dieses systematische an der Frage vorbeireden, erstmal irgendwie so nassforsch sich dafür bedanken, vielen Dank für Ihre Frage, um dann demjenigen, der die Frage stellt, sei es ein Journalist oder seien es Verteidigungspolitiker der FDP oder anderer Parteien, komplett ins Leere laufen zu lassen und ihm was von irgendwas erzählen, aber nichts, was ein berechtigtes Frageinteresse darauf eingehen würde. Das hat schon auch was Unverschämtes. Und das wäre für mich, wenn ich es mir angucken würde, die Fragestellung, wie kommuniziert er zu diesen Fragen, die ihm dieser Tage täglich gestellt werden, die alle berechtigt sind und wo es auch berechtigt wäre, eine klare Antwort vom Bundeskanzler zu bekommen.
Das ist interessant, ne? Weil das hatten wir jetzt gerade im Verteidigungsausschuss, es ist ja nicht so ganz geklärt, wie groß der Unmut da jetzt
ist. Das war eine Posse.
Ja, schon, ne?
Also es war ein authentischer Unmut, ganz klar da. Und jeder, der weiß, wie Olaf Scholz auf schwierige Fragen reagiert, der weiß auch, dass das die Leute dort zur Weißglut getrieben hat. Und einer von denen war so ehrlich oder so dumm, wie man im Nachhinein sagen muss, und hat das einem ARD-Team brühwarm in die Kamera gesagt. Und dann sind alle aus der Koalition, vermutlich auch aus der eigenen Partei der FDP, über diesen verteidigungspolitischen Sprecher der FDP hergefallen, weil sie den Koalitionsfrieden nicht gefährden wollten. Und dann musste er so tun, als sei es ein Riesenmissverständnis und täte ihm alles leid. Also für mich war das wirklich eine reine Posse, aber so funktioniert Machtpolitik. Und dieser Mensch, der da kurz mal authentische Skepsis und auch Unzufriedenheit geäußert hat, der wurde ganz schnell zur Raison gebracht.
Ja, der arme Kerl. Aber das stelle ich mir auch mal so vor, ne? Die private Kommunikation bei Scholz zu Hause, die Frau irgendwie, Olaf, hast du meine Mutter vom Flughafen abgeholt? Ich danke dir zunächst für deine Frage. Zunächst einmal möchte ich betonen, wie wichtig es ist, immer ausreichend Monte im Kühlschrank
zu
haben.
Richtig. Flugzeuge gibt es seit 1900 so und so und die Geschichte der Verkehrs, und so weiter.
Das gibt's doch gar nicht.
Versorgungsengpässe beim Kautschuk. Reifen werden deutlich teurer, das berichtet NTV. Ja, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf weitere deutliche Preissteigerungen bei Reifen einstellen. Seit Anfang 2021 seien die Reifenpreise bereits um rund 20% gestiegen. Und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben da natürlich dann auch entsprechend ihre Folgen gezeigt. Wenn Kautschuk eng wird, werden wir demnächst wieder normale Frauen im RTL 2 Abendprogramm sehen? Markus, ich stelle nur Fragen.
Das ist die Frage, die du dir sofort stellst.
Selbstverständlich. Wir sind ja hochgradig interessiert an diesem Programm. So. Ne?
Ja, du denkst gar nicht an die Pendlerinnen und Pendler. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ja,
ich fliege nur noch Heli.
Ich weiß. Aber wird nicht alles teurer?
Ja.
Also gut, jetzt ist Kautschuk vielleicht nochmal ein paar Prozent mehr, weil es eben von dort kommt. Aber ich meine, die Inflationsrate von 7% und mehr, das ist auch eine Zeitenwende. Und das sind die Folgen des Ganzen, die werden dramatisch sein.
Total.
Also da ist die Reifenkrise, glaube ich, noch eine der überschaubareren.
Wobei es in den USA, glaube ich, jetzt ganz leicht runtergegangen ist, die Inflation. Ne? Das habe ich irgendwie, glaube ich, am Freitag oder so vernommen. Da habe ich schon mal ganz kurz so leicht aufgeatmet und dachte, möglicherweise gibt es da jetzt schon eine Trendumkehr, aber vermutlich ist das schon deutlich zu früh, das zu sagen.
Naja, das hängt ja, also ein Teil der Inflation hängt natürlich mit den gestiegenen Energiekosten bei uns zusammen. Und da wir einfach durch eine so absolut hanebüchene Energiepolitik der vergangenen Jahrzehnte, die wir vor allem Gerhard Schröder und Angela Merkel zu verdanken haben, so abhängig von russischer Energie werden, ist das für uns alles teurer als für die Amerikaner, diese Zeitenwende. Und
stimmt, ja.
Das hat Auswirkungen auch auf die Inflation.
Die gute Tat des Tages.
Ich zitiere nochmal NTV, ausdrückliche Ablehnung nötig, Schweiz stimmt für radikale Organspenderegel. Bislang gilt in der Schweiz wie in Deutschland, man muss zustimmen, Organspender zu werden. Die Schweizer haben sich mit deutlicher Mehrheit für eine radikale Änderung bei der Organspende ausgesprochen. Künftig gilt jeder Mensch in der Schweiz als potenzieller Organspender, der dies zu Lebzeiten nicht ausdrücklich abgelehnt hat. Die Regierung will das Transplantationsgesetz entsprechend ändern und bekam dafür bei der Volksabstimmung nach ersten Hochrechnungen des Umfrageinstituts 59% Zustimmung. Also ich bin ja normalerweise kein großer Fan von Volksabstimmung. Ne? Die Quote von, weiß ich nicht, Schwiegertochter gesucht und so ist ein guter Beleg dafür. Aber das muss ich sagen, das ist mir natürlich sehr, sehr positiv aufgefallen, da ich, klar, sonst wäre es mir ja nicht positiv aufgefallen, da ich grundsätzlich dieser Lösung sehr zugeneigt bin. Diese Widerspruchslösung, die gilt ja bereits in zum Beispiel Frankreich, Irland, Italien, Österreich und Spanien. Ja. Also das ist jetzt auch nicht exotisch, nur in Deutschland beispielsweise. Da ist es bislang noch nicht so und es ist wohl so, dass auf rund 10.000 Patientinnen und Patienten gerade mal 1.000 Organspender kommen.
Und die Zahl
kann man sich in etwa ausrechnen.
Die Zahl ist wirklich krass.
Ja,
also
oder?
Ich verstehe jeden Menschen und mir ging es lange auch so, dass einem das ein bisschen unheimlich vorkommt. Mhm. Aber dieses ein bisschen Unbehagen und unheimlich sein sollte einfach in der Gewichtung nicht schwerer wiegen als die reale Chance einem, der ansonsten sterben würde oder einem Mann oder einer Frau das Leben zu retten. Und sich das bewusst zu machen, also dieses natürliche Unbehagen, was passiert da mit meinem Körper, selbst wenn ich schon tot bin,
ja,
will ich das so. Dagegen steht halt in vielen Fällen ein Mensch, der vermutlich noch lange weiterleben kann. Und ja, bei uns gab es diese Debatte vor 2 oder 3 Jahren,
genau,
intensivst, ob es das nicht auch geben soll.
Jens Spahn hat das Ganze ja nochmal auf Tapet gehoben.
Genau, ne? Und dann gab es halt diesen Kompromiss, dass okay, es sollen die Leute noch häufiger damit konfrontiert werden, mhm, sich überhaupt dazu aktiv verhalten zu müssen.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, ich merke jetzt nicht, dass ich da häufiger gefragt wurde als in den Jahren zuvor.
Höchstens, wenn du sagst, es ist Frühling, ich hole das Motorrad raus, dann wird man ganz kurz gesagt, bist du übrigens Organspender, aber ansonsten begegnet einem das Thema eigentlich in der Regel.
Deshalb werde ich nie gefragt, weil das Motorrad fehlt.
Ja, das stimmt, das ist bei mir auch so. Ich habe vor Jahren mal angefangen, einen Motorradführerschein zu machen und dann ist mir wieder eingefallen, wie unfassbar schusselig ich bin und habe es dann einfach mal so ganz entspannt auslaufen lassen. Das Leben ist auch so schon gefährlich genug. Hast du mal gesehen, alleine die E-Scooter, wenn die Leute, die auf E-Scootern entgegenkommen, wie unfassbar schnell die sind,
ja,
also jetzt mal nur so
also
am Rande.
Das kenne ich, weil Wahnsinn, ich fahre da täglich mehrere Stunden,
ja,
mit rum.
Ach, guck mal, siehst du.
Ja, also ich fahre sie sehr gerne.
Ja.
Sie sind einfach schneller, sie stinken weniger als Autos und sind 1000-mal unfreundlicher. Also für die Stadt ist der E-Scooter ideal.
Aber die Statik, diese Mini-Reifen und der Schwerpunkt, der so weit vorne liegt, das ist eine Todesfalle.
Okay, ich werde es nochmal überprüfen.
Ja, gut,
also, aber danke für die Warnung. Ja.
Mad Dog Feldenkirchen, er scheut nichts. Okay, gut.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Auch eine Möglichkeit voranzukommen. Scheitert das 9-Euro-Ticket an den Ländern, fragt die Süddeutsche. Nahverkehr, das vergünstigte Ticket und die Spritpreissenkung sind Teil des Entlastungspakets, mit dem die Ampelkoalition auf die hohen Energiepreise reagiert. Während die Deutsche Bahn schon den Verkaufsstart für die Rabatttickets ankündigt, ich glaube am 23. Mai könnte man es theoretisch kaufen, eskaliert der Streit um die Finanzierung. Baden-Württemberg und Bremen stellen bei einem Aus auch den Tankrabatt in Frage. Ja, am Ende geht es natürlich vordergründig erstmal darum, dass man sagt, gesagt, naja, das soll bitte der Bund komplett alles übernehmen. Ich glaube, es sind wie viel? 2,5 Milliarden Euro, sagt Volker Wissing.
Ja.
So viel übernimmt der Bund.
Und aber mehr aber nicht, Länder, genau, mehr nicht.
Aber mehr nicht, genau. Und die Länder, jetzt beispielsweise Bayern und Bremen, sagen schon, nein, nein, mein Freund, wenn ihr das nicht komplett übernehmt, dann sind wir nicht dabei. Ist das jetzt ein berechtigtes Anmerken der Probleme oder ist das auch schon wieder eine Art Taktieren und ist es Parteipolitik?
Also ich lobe die Bayerische Staatskanzlei nicht regelmäßig, aber in diesem Punkt finde ich es absolut richtig, darauf hinzuweisen, weil Sie sagen ja auch, wegen gestiegener Personal- und Spritkosten kann es da durchaus sein, dass diese Maßnahme, ja, 3 Monate so ein Ticket für 9 Euro rauszuhauen, nochmal 1,5 Milliarden Euro mehr kostet.
Ja.
Und das war natürlich ein Schritt der Bundesregierung, auch der Ampelregierung, um da etwas vom Bund aufzufangen, was auch vom Bund, nämlich die energiepolitische Zeitenwende, angekündigt wurde und dass sie dafür dann auch für die Folgen Verantwortung tragen, finde ich erstmal richtig. Und es zeigt für mich aber auch, dass in dieser Ampelkoalition im Bund nach wie vor vieles unausgesprochen ist. Einerseits wollen viele dieses Zeichen setzen, Entlastung. Auch die Grünen wollen natürlich, okay, dann machen wir den öffentlichen Nahverkehr attraktiver. Viele kommen vielleicht dadurch das erste Mal richtig damit in Berührung und denken, ja, ach, warum steige ich nicht um? Das ist also richtig politisch gewollt. Und dann ist aber die FDP, die sagt so, es gibt hierfür einen Deckel.
Ja.
Und wir wollen es halt nur so halb. Und das wird an so vielen Reformmaßnahmen sichtbar. Also ich glaube, da sollte eher die Ampelkoalition nochmal in Klausur gehen, was sie wirklich beherzt wollen, als jetzt in diesem Fall über die Kritik aus Bayern herzufallen.
Auf Sylt zünden sie natürlich sowieso schon bereits Kerzen an, dass das im Bundesrat dann halt eben nicht durchgewunken wird, dieses 9 Euro.
Dass die Leute nicht kommen.
Dass die Leute einfach nicht kommen.
Und, ja, klar. Und du da allein bleibst, auf deiner ja, Lieblingsinsel der Reichen und Schönen.
So ist
so
es.
Ist nämlich.
So ist es.
Okay, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Sommer.
Ja, danke schön. Ich bin mit den 3 Huskies da, also das wird alles ganz herrlich.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Indisches Paar will Enkel und verklagt Sohn und Schwiegertochter. Die Klägerin und Mutter des Angeklagten fordert, dass ihr Sohn innerhalb eines Jahres ein Kind bekommt. Ansonsten verlangt sie eine finanzielle Entschädigung. Das berichtet der Standard. Eine Meldung aus Neu-Delhi. Ein indisches Paar, die haben Sohn und Schwiegertochter verklagt, weil die keine Kinder haben. Die Mutter des Angeklagten und Klägerin fordere vor dem Gericht in der Stadt Haridwar, dass ihr Sohn und seine Ehefrau innerhalb eines Jahres ein Kind bekommen. Ansonsten fordert sie eine Entschädigung von 50 Millionen Rupien. Immerhin 613.000 Euro, wie das indische Rechtsportal Bar & Bench am Donnerstag berichtete. Die Frau argumentiert, dass das Paar sie mit ihrer Kinderlosigkeit seelisch foltere. Jetzt sei dazu gesagt, dass dieses Paar also bewusst sich noch nicht um das Kindermachen kümmert, zumindest nicht in der Form, wie es gewünscht ist. Also nicht so, als dass sie es versuchen würden, es klappt nicht, sondern die planen wohl kein Baby. Und da sagt halt einfach auch der Vater des Angeklagten, dass das einfach den Schmerz, dass man da jetzt auch mal kompensiert werden möchte. Ja. Tja,
also
es sind Probleme, die hätte Bushido jetzt mit seiner Frau in dem Sinne nicht. Die sind da schon mal einer Millionenklage entgangen.
Ja, der hat da richtig reagiert. Also ich verstehe die Eltern nicht. Also wenn es irgendwie so noch irgendeinen wirtschaftlichen Hintergrund hätte, aber wegen seelischer, also das ist,
ja, weil die,
ja, sorry, also da bin ich jetzt mal auf der,
nee,
da bin ich auf Seite des sich verweigernden Paares, also die müssen doch irgendwie mal untersucht werden, diese Eltern.
Ja, naja, es ist wohl so, also die Klägerin rechtfertigte die Klage damit, dass sie ihren einzigen Sohn mit viel Liebe erzogen habe und immer viel Geld ausgegeben habe. Die Eltern hätten ihm etwa eine gute Pilotenausbildung in den USA finanziert oder 500.000 Rupien für Flitterwochen in Thailand gegeben. Ja, da kann man doch mal erwarten, dass man dann so wie der Werthers echte Opa dann am irgendwann auch mal so einen Enkel auf dem Schoß sitzen hat. Ne? Wo kommen wir denn da hin?
Wenn du das meinst, von mir aus. Nächstes Thema bitte.
Okay.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Du hast ja um das nächste Thema gebeten, da kriegst du jetzt zum Schluss das auch noch um die
Was
Ohren
kommt
gehauen.
Jetzt?
Mario Basler zieht in das Sommerhaus der Stars, berichtet T-Online. Bald geht es im Sommerhaus der Stars wieder um 50.000 Euro. Nun hat der Sender RTL bekannt gegeben, welche Promi-Paare um das Geld kämpfen werden. Darunter sind ein bekanntes Trash-TV-Gesicht und gleich 2 Fußballer. Achso, das ist ein Unterschied. Das war mir jetzt nicht bewusst. Ja, also Mario Basler, die Niveau-Offensive bei RTL trägt erste Früchte. Ne? Die Verwertungskette funktioniert bei RTL.
Ja.
Mario Basler, gestern noch Stern-TV, heute Sommerhaus. Vorsicht, Jan Hofer, es kann ganz schnell gehen. Ne? Aber ist doch toll. Jetzt ist er allerdings natürlich, wenn er ins Sommerhaus geht, ist natürlich für Gladbach dann schlecht. Da kann er schon mal dann auch da nicht mehr Trainer werden.
Ja, ne? Gott sei Dank. Also ich meine, das ist, aber wenn er da jetzt mit RTL, vielleicht kann er auch irgendwie heute Abend dem Kanzler schon direkt eine Frage stellen. Irgendwie, stimmt. Dass da auch so ein bisschen Cross-Promotion funktioniert.
Sollst meine Schnauze aufmachen, Scholz. Nicht immer da drum rumrede. Sollst mal hier Klartext. Rede mal tantalos mit den Leuten. So, jetzt mal hier klare Kante.
So halt, finde ich gut eigentlich. Stell mir schön vor.
Mir taten ja. Ex-Profi-Fußballer, die in solche Formate gehen, bisher immer leid. Mhm. Eike Immel, der ja irgendwie tatsächlich da ja mal im Dschungelcamp auch, stimmt, war, weil er ja höchst gehen, ne? verschuldet war. Ja. Bei Mario Basler könnte ich mir vorstellen, der hat sogar einfach nur Bock drauf.
Das glaube ich auch.
Der muss da gar nicht hin.
Ja, ja.
Da hat er mal was zu tun, ne?
Ja, glaube ich wirklich. Ne? So, aber wenn er dann irgendwie da ist und dann plötzlich was machen muss, wird er wahrscheinlich auch so, ich habe keinen Bock, deine blöde Spielchen mit dem Bekloppten da. Dann, wenn ich ein Haus will mit den Irren, besoffene Geisteskrank, dann kann ich auch zurück zum FC Bayern gehen. Ich will nur sitzen, will mein Wodka Lemm trinken, alle rauchen. Jetzt muss ich da eine blöde Spielchen mache. Also ich bin mal gespannt, ob sein bekannter Trainingseifer sich da auch im Sommerhaus der Stars fortsetzt. Aber ich glaube tatsächlich auch, also des Geldes wegen ist er nicht da.
Ja, und wenn man ihn nicht gut versteht, kannst du ihn auf jeden Fall herrlich synchronisieren. Ich sehe aber gerade hier auch im Line-Up, der Fußballspieler Sascha Mölders ist auch da. Und Sascha Mölders war tatsächlich, Mölders, ne? Also vom Mölders hatte ich immer Riesenrespekt. Ja. Das ist jetzt was für Feinschmecker.
Ja.
Aber Sascha Mölders sollte man ruhig nochmal googeln. Also Mölders und Basler, das schaue ich mir ehrlich gesagt vielleicht auch an.
Ja, eigentlich ja, ne?
Ja.
Eigentlich ja. Also, wo du gerade von Feinschmeckern sprachst, dann will ich dir noch hinten raus noch so einen kleinen Gastro-Tipp geben. Das ist mir nämlich aufgefallen. Bei Netto gibt es jetzt offensichtlich den sogenannten Big Mac-Salat. Das ist so ein großes Einwegglas und da drin sind, das sieht man dann halt einfach nur, Hackfleisch, Sandwich-Käsescheiben, Gewürzgurken, Eisbergsalat, Bratöl, Mayonnaise, Weißweinessig und das muss man einfach so, ist wie so eine Art Schichtsalat, aber halt eben nur dann die Zutaten von einem Big Mac und das wird bei Netto angeboten als Big Mac Salat. Ist doch toll.
Ich möchte Big Mac Salat.
Cool. Ist das nicht Wahnsinn?
Also treffen wir uns demnächst mal auf einen Big Mac Salat.
So machen wir es.
Oder?
Ja, also da ist sehr vieles drin, was nicht besonders gesund ist und wenig genießbar ist. Das könnte also im Grunde genommen schon auch so eine Koalition jetzt in NRW sein, die uns da erwartet. Wir gucken mal, was passiert. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Was soll ich dir sagen, Markus? Es ist immer eine große Freude mit dir. Und wem drückst du jetzt eigentlich zum Schluss noch die Daumen? HSV oder Hertha? Wer wird's denn? Also Daumen drücken oder Prognose? Anders. Wer wird's denn? Wer schafft's denn?
Ich find's einfach so toll, die Vorstellung, dass 375 Milliarden oder wie viel es waren, wirklich ohne, dass irgendwas übrig bleibt, einfach mal versenkt werden können. Ja. Insofern drücke ich dem HSV die Daumen.
Das ist eine komplette Gorch-Fock, ne? Die sie da einfach innerhalb von einem Jahr, wobei da kommst du glaube ich nicht ganz mit hin.
Da
kommst
du, ne? Weit mehr als weit mehr. Da bin ich mir sicher.
Okay, Markus, mach's gut. Bis dann.
Du auch, Micky. Bis bald.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.